Wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es, dass Menschen wieder mehr, ich sage das bewusst wieder mehr Freude haben an dieser menschlichen Begegnung.
Service Kosmos. Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und Kirsten Henschel.
Hallo und willkommen zurück hier bei uns im Service Kosmos. Und wir freuen uns heute noch mehr als sonst, dass ihr dabei seid, denn es ist ein ganz besonderer Tag heute und deswegen geht jetzt bei dir einmal kurz die Tür auf, liebe Sabine.
Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch! Oh, danke! Das ist ja total lieb. Überraschung!
Für alle, wow, die es jetzt gerade nur gehört und nicht gesehen haben, weil Sabine ist gerade die Tür aufgegangen. Sabine trinkt auch schon. Und unsere Kolleginnen Miriam und Steffi haben Luftschlangen und ein Glas zum Anstoßen reingebracht. Den Sound dazu liefere ich jetzt hier auch einmal noch.
Oh, du hast auch, dann kann ich mit dir anstoßen.
Du kannst mit mir anstoßen. Prost, Sabine. Weißt du denn auch, was es damit auf sich hat, Sabine, was das hier alles soll? Kannst du dir das vorstellen?
Ich glaube es zu wissen, mein 25. Firmenjubiläum, richtig?
Das ist richtig, aber nicht nur das. Eine Chance hast du noch?
Nicht nur das? Oh Gott, nicht nur das.
Es gibt einen doppelten Grund zum Anstoßen. Ich verrat's dir, ich lass dich nicht länger hängen. Unser Podcast wird mit dieser Folge 1. Wir feiern heute auch Podcast-Geburtstag und 25 Jahre Sabine Hübner.
Oh, das ist ja großartig. Ein Jahr Podcast, die Zeit
ein
ist
Jahr Podcast.
Wow, Folge das Nummer, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Folge Nummer 26 und am 30. Mai letztes Jahr kam unsere erste Folge raus. Ein Jahr
Service. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön. Und jetzt darf ich ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das macht mir immer so unglaublich viel Freude. Ich freue mich immer auf unsere Podcast-Aufnahmen. Manche Menschen sagen, boah, das ist anstrengend und wie auch immer. Für mich ist das immer eine helle Freude.
Für mich
danke,
auch.
Danke, Kirsten, weil das liegt ja auch daran, dass es mit dir so, ja, so leichtfüßig von der Hand geht und dass wir so ein gutes Miteinander oder so ein, ja, so eine gute Kombi sind, wie ich finde. Also für mich ist das sehr leichtfüßig. Es gehört zu meinen Top-Lieblingssachen, die wir so machen.
Absolut. Und auch, weil unsere Themen so vielseitig sind, weil wir immer über das sprechen, was wir gerade so erleben, was uns gerade so bewegt. Heute haben wir uns aber ein Thema ausgesucht, Sabine, was eigentlich auch längst überfällig ist und was perfekt ist für diese Jubiläumsfolge. Denn es geht um dieses eine Thema, um den Satz, den man, glaube ich, sofort mit dir verbindet, liebe Sabine. Service ist eine Haltung. Und was wäre eine Jubiläumsfolge, wenn wir nicht mit einer Geschichte reinstarten würden, so wie wir es immer machen? Deswegen, Sabine, darfst du direkt loslegen. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn es ums Thema Servicehaltung geht? Welche Geschichte fällt dir da ein?
Mir kommt etwas in den Sinn, was vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit Service zu tun hat, auf den zweiten Blick aber sehr viel. Ich war jetzt gerade am vergangenen Wochenende bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und die Ruhrfestspiele in Recklinghausen haben eine ganz besondere Geschichte, denn es ging ja um Kunst gegen Kohle oder Kohle gegen Kunst, das weiß ich nicht mehr in welche Richtung, aber ich glaube Kohle gegen Kunst. Und der Ursprung darin war nach dem Krieg, also 1946, haben die Künstlerinnen und Künstler der hanseatischen Bühnen von den Bergleuten Kohle bekommen zum Heizen für die Bühnen, damit sie eben ihre Kunst weiter betreiben können. Und irgendwann sind sie vor Recklinghausen sozusagen dann gestanden und im Gegenzug haben dann die Künstlerinnen und Künstler gesagt, dafür, dass ihr uns die Kohle gebt, damit wir unsere Bühnen beheizen können und weitermachen können, geben wir euch Kunst. Und so sind die Ruhrfestspiele entstanden, dass also seitdem jedes Jahr die Künstlerinnen und Künstler sich sozusagen bedanken dafür, dass damals die Bergleute geholfen haben. Und so ist Kunst und Kultur ein Thema, das ja früher oft eher für privilegiertere Menschen der Gesellschaft vorgesehen war, eben auch in die, und ich bitte das jetzt nicht so hierarchisch zu verstehen, in die Arbeiterklasse gekommen ist und es ja eigentlich für Arbeiterinnen und Arbeiter plötzlich eigene Festspiele gab. Und das ist ein unglaubliches Erfolgsmodell und jedes Jahr für uns ein Muster hinzugehen, weil es ganz großartige Aufführungen sind und auch heute noch eine ganz spezielle Atmosphäre. Und der Kern von Haltung sind ja Werte, gelebte Werte. Und ich sage ja immer, Haltung ist das, was wir tun. Und Haltung ist das, was wir tun, wenn keiner hinschaut. Also Haltung ist Handeln, wenn keiner hinschaut. Und dieses schöne Beispiel zeigt ja, dass Haltung eben eine Solidarität, wenn du so möchtest, ja daraus entsteht, dass in diesem Fall die Bergleute für die Künstlerinnen und Künstler etwas gemacht haben und wiederum die ihnen etwas Gutes zurückgegeben haben. Und das sind für mich gelebte Werte und auch eine Haltung, vor allem wenn das so lange, schon Jahrzehnte funktioniert.
Eine sehr schöne Geschichte. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich kannte die Festspiele, aber ich wusste nicht, dass die so entstanden sind. Zu Solidarität würde ich auch sagen, passt es perfekt. Würdest du sagen, Servicehaltung hat es dann auch im erweiterten Sinne immer irgendwie was mit Solidarität zu tun? Oder ist das jetzt nur eine Ausprägung?
Naja, womit es ja schon zu tun hat, ist, dass ich einen inneren Antrieb habe und auch eine Freude daran, für jemanden etwas zu tun. Im professionellen Kontext natürlich, denn die Dienstleistung hat ja per se immer mit Menschen zu tun. Die digitale Dienstleistung, und wir leben ja in einer Transformation schon seit vielen Jahrzehnten, kann man ja auch sagen, es gibt ja natürlich auch digitale Dienstleistungen und digitale Services und digitale Schnittstellen, das brauche ich ja nicht zu erklären, das weiß halt jeder. Aber der Kern der Dienstleistung hat ja immer noch viel mit Menschen zu tun. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich einen inneren Antrieb habe, für ein Gegenüber eine Leistung zu erbringen und die eben auch auf der einen Seite natürlich professionell und auf der anderen Seite eben aber auch spürbar gerne. Das ist ja die große Kunst auch mit dabei. Also insofern gibt es da schon Gemeinsamkeiten.
Ich glaube, dieses spürbar gerne ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil Servicehaltung ist sowas, da kannst du nicht sagen, so machen wir es jetzt, auf einer bestimmten Ebene schon. Kannst du als Unternehmen sagen, das und das wünschen wir uns. Aber dass man wirklich spürt, dass die andere Person das gerne macht, das muss ja von innen herauskommen, das kannst du ja nicht vorgeben.
Nein, zumal ja jede Interaktion individuell ist mit Menschen, weil Menschen sind ja keine Roboter. Und deswegen wissen wir ja nie, was auf uns zukommt. Und das haben wir ja ganz häufig auch in unseren Projekten, dass uns auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, wenn ich ans Telefon gehe, ist das ja immer eine Wundertüte. Wer kommt jetzt da mit welcher Stimmung und mit welchem Anliegen auf mich zu? Und dort eben entsprechend auch das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, das richtige Feingefühl zu haben, worauf es in diesem Moment ankommt, ist eine große Kunst. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es, dass Menschen wieder mehr, ich sage das bewusst wieder mehr Freude haben an dieser menschlichen Begegnung. Denn wir schöpfen ja viel aus der Begegnung. Auch viel Freude aus der Begegnung oder um da mal auf die Ruhrfestspiele zu kommen. Also eine ganze Kunst- und Kulturreihe, kann man so sagen. Und ich habe den Eindruck, dass das ein Stück weit in der Wahrnehmung verloren geht, dass Menschen spüren, fühlen, dass wir selber sehr viel daraus schöpfen, wenn wir für jemanden eine Dienstleistung erbringen. Und umgekehrt, wie dankbar wir auch sind aus der Kundensicht, um jetzt im professionellen Kontext zu bleiben, wie dankbar wir sind aus Kundensicht, wenn jemand einen richtig guten Job macht und eine hohe Verlässlichkeit hat. Verlässlichkeit ist ja ein ganz wichtiger Wert von Servicehaltung. Eine hohe Verlässlichkeit mitbringt, dann ist es ja heute ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wenn dann jemand noch sympathisch, fröhlich, zugewandt ist, dann sind das ja ganz, wirklich auch sehr einprägsame Momente, die wir haben. Auch wenn wir uns vielleicht nie mehr wiedersehen, weil es nur eine einmalige Begegnung ist, in einer Reisekette oder in einer logistischen Lieferkette. Oder. Wenn wir das erkennen, dass dort ganz viel Energie auch für uns selber drin liegt als Dienstleister, sag jetzt mal, wenn ich ein besseres Wort hätte, hätte ich schon lange ein neues erfunden, weil es ein bisschen altbacken klingt und todlangweilig. Aber im Kern ist Dienstleistung ja unglaublich spannend und sehr erfüllend, wenn man die richtige Energie daraus zieht.
Wenn du jetzt sagst, wir brauchen wieder mehr Lust auf Service, auf Dienstleistung, was ist dein Gefühl, wie hat sich in den letzten 25 Jahren, wenn wir jetzt so auf das Jubiläumsthema schauen, du bist ja 25 Jahre jetzt schon mit Service in Kontakt. Was ist dein Gefühl, wie hat sich Servicehaltung in der Zeit entwickelt, verändert?
Ja, vor 25 Jahren ist das Thema Service, und im Kern bin ich ja schon länger, aber in einer anderen Rolle mit dem Thema betraut, war das Thema Service nicht so ein strategisches Thema. das war so, ich mache es mir ein bisschen mit dem Augenzwinkern, das war nett sein am Telefon. So ein Thema für die Jungs und Mädels in der dritten Reihe, ich sage das bewusst zu flapsig. Also es hat jetzt keiner so richtig ernst genommen. Vor allem jetzt auch, kann man sagen, in unserem produktorientierten Land mit unserer Ingenieurskunst waren die Produkte ja im Mittelpunkt. Der Service rund um die Produkte war eher so ein Add-on. Und im Dienstleistungsgeschäft war ein ganz anderes, als das heute ist. Das hat sich extrem verändert, übrigens auch durch die Digitalisierung. Mhm. Und inzwischen ist ja schon viel passiert, insofern, dass Unternehmen erkannt haben, dass Dienstleistung, dass Service auch ein wirtschaftlicher Faktor ist und sehr stark auf den Unternehmenserfolg einzahlt. Das ist in manchen Branchen sehr einfach messbar, in anderen schwieriger messbar. Und das hat sich verändert, dass das Thema Service zu einem strategischen Faktor geworden ist. Und Professor Simon, Hermann Simon hat ja auch über die Hidden Champions geschrieben, auch nach der Krise 2008 und 2009 sind die Unternehmen, die sehr gut aufgestellt waren mit Services und Dienstleistungen, viel besser durch die Krise 2008, 2009 gekommen als andere. Und da hat sich sehr stark herausgeschält, dass Service und Dienstleistung ein wirklicher strategischer Faktor sind. Das hat sich geändert. Und das hat sich auch verbessert. Man kann sagen, also das ist ja auch bei uns so, wenn wir in Projekten sind, dann sind wir nicht mehr in der Trainingsabteilung angesiedelt, sondern meistens in der Organisationsentwicklung oder am Ende dann auch in der Vorstandsetage oder in der Geschäftsführung eines Unternehmens, weil diese Themen strategisch betrachtet werden. Das ist eine sehr positive Entwicklung aus meiner Sicht. Was sich noch verändert hat, ist, dass natürlich durch die Digitalisierung sich die ganze Servicelandschaft verändert hat, die Leistungsketten verändert haben, die Prozessketten sich verändert haben. Und da sind wir ja noch mittendrin, also da werden wir auch nie fertig werden. Also diese Veränderung gehört ja zum Service-Business maßgeblich mit dazu. Und da kann man sagen, da haben wir viele Fortschritte, an die wir uns ja sehr schnell gewöhnen, ja. Prozesse, die plötzlich ganz einfach digital sind. Dein Lieblingsthema ist ja immer die digitale Terminvereinbarung beim Arzt, wo du sagst, das ist irgendwie ein Geschenk, da muss ich dann immer anrufen und in der Warteschleife hängen, kann das alles selber managen. Ja. Also vieles ist besser geworden und vieles ist aber auch komplizierter geworden, auch aus der Kundensicht an vielen Stellen anstrengender und mit mehr Arbeit verbunden, weil auch Unternehmen ja ihre Services sozusagen an die Kunden delegieren, mhm, um intern Ressourcen zu schonen. Und da passt der Schlüssel an ganz vielen Stellen noch nicht immer ins Loch. Also es ist ganz, ganz viel passiert und es wird noch ganz viel passieren.
Du hast jetzt vor allem über die Unternehmen gesprochen, die das begriffen haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man Service als das Thema, als den Stellenwert einordnet, den er hat, um Kunden zu begeistern, um Kunden zu gewinnen. Davor haben wir ja vor allem über die Mitarbeitenden gesprochen, die es tragen, wo du meintest, genau bei denen brauchen wir wieder mehr Lust auf Service. War das da mal anders, dass es mehr war, dass nicht nur die Unternehmen begriffen haben, okay, das ist wichtig, sondern auch die Mitarbeitenden richtig Bock auf das Thema hatten und jetzt ist es irgendwie gefühlt weniger geworden? Oder sagst du, da war die ganze Zeit irgendwie noch an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf?
Ja, wir sprechen ja schon sehr, sehr lange über die Servicewüste und die Servicewüste Deutschland. Also insofern ist das ja schon ein sehr, sehr altes Thema. Unabhängig davon, was ich glaube, gibt es Studien dazu und Befragungen, die aussagen, dass Menschen den Eindruck haben, dass die Gesellschaft egoistischer wird. Und Martin Buber hat ja mal gesagt, das Ich wächst am Du. Also dass wir sozusagen selber sehr viel, sehr wachsen am Miteinander, an der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber, im positiven Sinne Auseinandersetzung mit einem Gegenüber aus der Begegnung. Und aktuelle Befragungen und Studien zeigen, dass nahezu 80% der deutschen Bürgerinnen und Bürger glauben, dass die Menschen sich zunehmend mehr um sich selbst kümmern. Im Grunde kann man sagen, sehr egozentrisch geworden sind. Und wenn wir eine hohe Egozentrik haben, dann passt das natürlich nicht so gut zur Dienstleistung, weil das ist ja per se schon ein Widerspruch. Und dann kommt ja noch was anderes dazu, dass wir ja auch durch die sozialen Medien ja sehr stark auch davon abhängig oder viele Menschen sehr stark davon abhängig sind, dass sie Zuspruch von außen bekommen, dass wir eine sehr starke Visibilität haben, dass wir viele Likes bekommen, dass wir wirken. Also das Thema Wirkung ist ja sehr gewachsen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Widersprüche zum Thema Service oder zum Thema Dienstleistung. Denn Service ist ja oft recht leise. also gar nicht laut. Sie kann unglaublich schöne Geschichten erzählen. Es gibt ja auch viele Instagram-Accounts und auch auf TikTok Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege oder aus anderen Dienstleistungsberufen, die ja sehr erfolgreich auch in den sozialen Medien zeigen, wie viel Schönes in der Dienstleistung steckt. Aber im Kern kann man sagen, dass aktuelle Umfragen sehr, sehr stark zeigen, dass die meisten Menschen glauben, die Gesellschaft ist egoistischer geworden, insbesondere beim Einkaufen, im Straßenverkehr. Also der Zusammenhalt in der Gesellschaft wird als deutlich schlechter bewertet als in der Vergangenheit. Und insofern könnte man daraus schließen, dass auch die Servicebereitschaft abgenommen hat. Dazu kommt ja auch noch, dass wir durch die Nutzung von Smartphones und Co. mehr, ich sage jetzt mal, weniger konzentriert sind auf das Außen. Wir sind ja an vielen Stellen nicht mehr so im Außen. Und ich habe vor ein paar Wochen mal einen Vortrag gehört von Celeste Kleinjans, die eine Studie zitiert hat, dass wir, Original Zitat, im Schnitt 2617 Mal pro Tag unseren Bildschirm am Smartphone berühren.
Boah.
Und also jetzt damit scrollen, was weiß ich, ja. Whatever, ja, also wirklich Touches, ja, antippen. Ja. Und ich habe mal gehört, dass wir nahezu 90 Mal pro Tag zu unserem Smartphone greifen im Schnitt. Also eine unglaubliche Konzentration auf die digitale Kommunikation und im Umkehrschluss. Ich glaube, das spüren, werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch spüren, ganz egal, ob er Bahn fährt oder irgendwo unterwegs ist in der Stadt, dass dort die Konzentration aufs Gegenüber nachgelassen hat. Mhm. Und das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, kontraproduktiv für das Thema Service, weil das Thema Servicehaltung lebt davon, dass ich nicht nur im Innen bin, sondern auch im Außen bin, im Sinne von, dass ich connecte mit Menschen und dass ich Freude habe an der Begegnung. Und das Skurrile ist ja, dass ja alle Studien auch zeigen, dass seit 2007, möchtest du das nicht so, aber wir alle wissen, was 2006 passiert ist, also dass 2007, das heißt, seit wir zunehmend auch digital kommunizieren im privaten Umfeld mit Smartphone und Co., dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen enorm angestiegen ist und auch weiter ansteigt. Also, meine These ist, dass wir durch mehr Begegnung durchaus auch für uns etwas, ich sage jetzt mal, Gesundheit, Freude, Lebensfreude, Lebensglück ziehen können und dass die Begegnung für Menschen schon sehr wichtig ist. Und da kann auch der berufliche Kontext eine große Rolle spielen.
Mhm. Ich fand das Wort Wirkung gerade sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang, wenn man auf die Servicehaltung schaut, weil wie du schon sagst, wir haben sehr, sehr viel mehr Smartphones. Wir präsentieren uns sehr, sehr viel im digitalen Leben und nehmen sehr, sehr viel Menschen im digitalen Leben wahr und wollen da natürlich im großen Stil wirken. Was aber dann, glaube ich, oft gar nicht unbedingt Haltung, sondern viel auch Einstellung ist. Also, dass man sich ganz, ganz bewusst so darstellen möchte. Aber darüber vergisst man dann oft diese Wirkung im Kleinen. Also ich kann ja viel, viel mehr bewegen und wirken, wenn ich mich um einen Menschen in echt, in einer Echtmenschbegegnung wirklich kümmere und dem einen ganz, ganz besonderen Service-Moment liefere und das gemeinsam erlebe, da wirke ich ja viel länger nach, als wenn es, sage ich mal, 3000 Menschen auf Social Media kurz vorbeiscrollen bei etwas, was ich ganz bewusst so inszeniert habe.
Auf jeden Fall ist das etwas Nachhaltigeres im Sinne, also nicht im ökologischen Sinne, sondern etwas, das länger bleibt. Die Begegnung, und da kommen ja ganz viele Punkte, wie sehr engagiert man sich im Leben für wohltätige Zwecke oder eben auch in Vereinen. Dort überall können wir ja unglaublichen Zusammenhalt bewirken. Und der Zusammenhalt entsteht ja aus dem Miteinander und aus der Tatsache, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen. Und ich kann das jetzt immer nur auf unser Team beziehen, Kirsten. Ich glaube, wir können von uns sagen, wir greifen uns sehr häufig unter die Arme. Und zwar nicht nur arbeitstechnisch, sondern manchmal leihen wir uns Dinge, ja, oder legen wir alle unser Essen zusammen, damit wir alle noch gemeinsam essen können. Das sind ja ganz viele Situationen, in denen wir uns aushelfen. Mhm. Und aus diesem Zusammenhalt entsteht ja auch ein Team-Spirit. Und jetzt muss nicht jedes Team so sein wie unser Team. Und das ist ja auch sehr persönlich, weil wir auch kein großes Unternehmen sind. Aber ich glaube, es führt einfach auch dazu, dass wir Freude haben.
Mhm.
Und das finde ich sehr wichtig, wenn wir 7,8 Stunden am Tag im Schnitt arbeiten, dann sollten die 7,8 Stunden, die wir dort am Arbeitsplatz verbringen, mit Menschen, ja, auch Freude machen. Und da hat man ja zwei Ebenen. In vielen Unternehmen natürlich der Zusammenhalt im Team, aber an vielen Stellen natürlich auch die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden. Und Insofern, Servicehaltung bedeutet für mich natürlich, dass man dort auch ein intrinsisches, ja, einen Antrieb hat, das gerne zu machen. Und dann kann man auch sicherlich viel für sich mitnehmen.
Und jetzt kommt die ganz große Frage, die größte Frage aller Fragen in dem Zusammenhang, Sabine. Wie bringt man das an die Menschen? Wie macht man das irgendwie spürbar, dass die Menschen das Gefühl haben, da springt was für mich raus, weil am Ende springt ja was für uns raus. Wir müssen diesen Sprung einfach nur schaffen.
Ja, das ist eine sehr herausfordernde Frage. Am besten durch das Erleben. Denn wenn ich selber erlebe, dass ich eine Resonanz, Hartmut Rosa würde von Resonanz sprechen, der Soziologe Hartmut Rosa, der ja ein sehr schönes Buch geschrieben hat mit dem Titel Resonanz. Wenn wir erleben, dass es eine Resonanz gibt, dann macht es ja etwas mit uns. Und deswegen ist aus meiner Sicht das Wichtige, dass wir erleben, dass unser Tun eine Resonanz hat und dass etwas zurückkommt. Und wenn wir das spüren, dann steigt natürlich auch die Erkenntnis, dass uns das gut tut und damit natürlich auch die Motivation dafür. Das ist ja genau das, was wir in unseren Projekten ja auch tun. Wir haben ja den Anspruch, nicht Verhalten zu trainieren. Das machen wir an der einen oder anderen Stelle schon auch mal, dass wir gemeinsam mit unseren Teilnehmenden an Formulierungen arbeiten und an Kommunikation und all diesen Themen. Der Hauptanspruch, den wir ja aber haben in unseren Projekten, ist, dass wir an das Thema Haltung gehen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass Menschen erleben, dass sie persönlich etwas davon haben. Und wenn man das erlebt, dann hat man natürlich auch den Ansporn und die Freude daran, dort sich zu engagieren. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich erinnere mich, das ist schon viele Jahre her, ich erinnere mich an ein Projekt in Österreich. Wir hatten damals mit Baumärkten zusammengearbeitet und die einzelnen Standorte haben sehr, sehr unterschiedlich performt, würde man jetzt neudeutsch sagen. Dann haben wir uns das vor Ort angeschaut und ich kam mit einem der Standortleiter ins Gespräch. Der war jetzt nicht sehr serviceorientiert, um das mal so auszudrücken, und hat dann immer gesagt, ja, die Kunden sind heute zu lästig und sowas, also so in der Art und Weise. Und dann haben wir so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner angefangen und haben gesagt, naja, ein guter Anfang wäre es ja schon mal, wenn man die Kunden begrüßen würde, wenn die reinkommen. Und vielleicht, also vom Begleiten haben wir damals, das, wie gesagt, das ewig her, vom Begleiten irgendwie zum Produkt haben wir damals noch gar nicht gesprochen. Und das war so der Anfang in diesem Projekt. Und ich komme da ein paar Wochen später wieder hin und dann sagt der Standortleiter zu mir, Frau Hübner, also ich muss Ihnen etwas erzählen, seitdem Sie da waren, haben sich die Kunden total verändert. Die sind plötzlich so freundlich geworden. Und das war so lustig, weil er ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass das veränderte Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das Grüßen der Kunden und eine andere Begegnungsqualität, wie wir das ja nennen, einfach bewirkt hat, dass was anderes zurückkam. Und ich musste damals extrem schmunzeln, als er das so aus vollem Herzen gesagt hat. Also, das ist so ein Beispiel aus der Praxis.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn wir jetzt auf die praktische Ebene wollen, was man als Unternehmen machen kann, womit man anfangen kann. Das klingt so banal, einfach die Menschen anlächeln, die reinkommen, aber du gibst ja eine ganz andere Energie raus und die kommt dann ja auch zu dir zurück. Du hast einen ganz anderen Startpunkt für so ein Gespräch. Und von da kann man dann, glaube ich, gut anfangen, noch mehr zu bewegen, weil die Mitarbeitenden dann viel mehr Lust auf das Thema haben, weil sie merken, hey, da sind Menschen, mit denen macht es dann vielleicht auch Freude, denen eine Freude zu machen.
Ja, absolut. Nur ich komme nochmal zurück. Unsere Zeiten oder unsere gesellschaftlichen Entwicklungen machen das gerade nicht leichter. Insofern tun wir gut daran, dort mehr Kraft reinzusetzen und mehr Energie reinzusetzen, weil es aus meiner Sicht jedem hilft. Und wir haben noch nie so viele Single-Haushalte gehabt. Dazu kommen neue Arbeitsformen, New Work, Home Office, Mobile Work, also all die Themen, die Entwicklungen, die viele positive Aspekte mitbringen. Sie bringen an vielen Stellen allerdings auch die Tatsache mit, dass wir nicht mehr so stark im Miteinander sind. Und dieses Miteinander ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Sie ist ein Teil unseres menschlichen Seins. Wir sind nun mal unter Anführungszeichen Rudeltiere, ja, oder Rudelwesen, Gemeinschaftswesen. Und gerade in Zeiten, in denen sogar bei Kindern, also ich habe gerade kürzlich einen Artikel gelesen, dass die Einsamkeit bei Schulkindern unter 10 Jahren, dieses Einsamkeitsgefühl enorm ansteigt, das muss uns doch sehr, sehr nachdenklich machen. Mhm. Denn ich darf das so sagen, ich glaube, ich war als Kind nie einsam. Wir haben immer draußen, wir haben gespielt, also Einsamkeit, an das Gefühl der Einsamkeit kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Woran ich mich erinnern kann, ist bei den langen Sommerferien, die man in Österreich hatte, dass am Ende der Ferien wurde es immer langweilig, weil irgendwann hatte man dann schon so lang frei, dass man dann gar nicht mehr gewusst hat, was man jetzt irgendwie so machen soll.
Ja. Das war hier genauso.
Aber einsam war ich nie. Und wenn man das liest und wenn man dort unsere Entwicklungen anschaut und dass kleine Kinder sich schon einsam fühlen, dann muss uns das doch unglaublich bedenklich stimmen und einen Ruck geben. Und das Spannende ist ja, dass ja je nachdem, welche Rolle wir haben, immer Situationen aus unserer Rolle heraus betrachten. Also ich fand das übrigens mal ganz spannend auch zu lesen, jetzt im Straßenverkehr. Wenn Menschen im Privatleben, also Radfahren, Autofahren und mit der Bahn fahren, dann ist das ganz interessant, weil immer in der Rolle, in der sie sind, beschweren sie sich über die anderen. Also der Autofahrer beschwert sich über die Radfahrer. Wenn der Autofahrer aber auf dem Rad sitzt, beschwert sich wiederum der gleiche Mensch als Radfahrer über die Autofahrer. Und jetzt kann man in alle Richtungen denken. Und da merkt man doch, wie egozentrisch unsere Wahrnehmung dort ist. Denn viele Menschen sind ja in unterschiedlichen Rollen, wenn man jetzt mal nur den Straßenverkehr betrachtet. Also insofern tun wir gut daran, dort etwas großzügiger zu sein, auch mit anderen Menschen und wieder mehr aufeinander zuzugehen.
Absolut. Sabine, ich habe zum Abschluss der Folge, wir sind nämlich schon wieder so weit, sehe ich gerade, noch eine neue Kategorie mitgebracht, und zwar unsere Jubiläumsfrage. Die nehmen wir jetzt in den nächsten Folgen immer mit, passend zu deinem 25-jährigen Bühnenjubiläum. Und mit der wollen wir immer mal wieder ein bisschen zurückschauen. Und mit der ersten starte ich jetzt einmal. Wir sprechen ja heute über das Thema Service ist eine Haltung. Wann hast du für dich zum ersten Mal so richtig gespürt, was das wirklich bedeutet?
Ja, wir haben ja gerade einen Film gedreht zu meinem 25. Jubiläum, und da erzähle ich ja diese uralte Geschichte, das war wirklich vor 25 Jahren. Wir waren zu viert Skifahren, zwei Paare, und waren am Arlberg beim Skifahren und waren da in so einer kleinen Pension, das ist lange her alles, in so einem kleinen Hotelchen da gewohnt. Und am Abend waren wir zum Abendessen, und dann kam ein junger Mann an den Tisch und nuschelte so was Ähnliches wie: Ich bin hier. Und wir waren so über den Speisekarten und haben gerade die Speisen so gebrütet und waren so mehr konzentriert auf die Speisekarte. Und er hat auch sehr undeutlich gesprochen. Und meine Freundin hebt so den Kopf und sagt: Was? Also das war so österreichisch so. Sie hat das nicht unfreundlich gesagt, sondern so irgendwie so
überrumpelt.
Irgendwie so überrumpelt, genau. Und dann stand er da und hat uns so ganz, wie soll man sagen, fast ein bisschen böse angeschaut und sagte in diesem Tonfall: Ich bin der Toni und ich bediene Sie heute hier. Und das war damals total unüblich. Damals haben Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weder ein Namensschild getragen, also sehr selten, schon gar nicht haben die sich vorgestellt. Und das kam da so, das war so der Beginn von einer anderen Art von Servicekultur, könnte man so sagen. Aber man hat einfach so gemerkt, er musste diesen Satz sagen. Und er hat ihn wirklich so unfreundlich und so mit so viel Widerstand ist der ihm über die Lippen gegangen, also eben am Anfang ja gar nicht über die Lippen gegangen und dann so unfreundlich über die Lippen gegangen, dass das gar kein Service war, sondern das blanke Gegenteil erreicht wurde mit diesem Satz. Und damals war das ist so ein Beispiel, an das ich mich total zurückerinnere, und damals dachte, na, so geht das auf gar keinen Fall. Das muss man komplett anders denken. Wir können den Menschen nicht irgendwelche Sätze da einstudieren. Es geht ja darum, dass wir spüren, dass der Service von einem Menschen erbracht wurde und nicht von einem Roboter, der irgendwie einen vorformulierten Satz sagt. Und machen wir uns mal nichts vor, der gute Toni, wenn der so eine ganze Wintersaison mit ganz vielen Gästen hatte, dann weiß der auch nicht mehr, ob er 2 Tage vorher den Satz vielleicht schon zum gleichen Gast gesagt hat oder ein paar Wochen vorher. Mhm. Also das war auch nicht so richtig zu Ende gedacht. Aber damals habe ich mir gedacht, nee, so geht's nicht. Österreichische Gastlichkeit schaut anders aus und nicht: Mein Name ist Toni und ich bediene Sie heute hier. Also insofern eine Weile her.
Da hat sich dann schon einiges verbessert seitdem, muss man sagen.
Ja und nein, würde ich sagen. An vielen Stellen ja und dann auch wieder nein.
Danke, Sabine, für den kleinen Einblick und für die Folge. Und auch ganz, ganz, ganz vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass ihr nach einem Jahr Service Kosmos immer noch mit dabei seid oder uns vielleicht auch gerade entdeckt habt und uns hoffentlich immer noch sehr, sehr gerne zuhört. Und zum Geburtstag, da darf man sich ja immer was wünschen. Und riesig freuen würden wir uns, wenn ihr unseren Podcast bei eurer Streaming-Plattform bewertet. Am liebsten natürlich mit möglichst vielen Sternen, wenn es euch gefällt. Hast du noch einen Geburtstagswunsch, Sabine?
Ich wünsche mir natürlich, dass wir zu diesen Themen im Gespräch bleiben. Also wir beide natürlich sowieso, das haben wir in der Hand. aber dass wir im Gespräch bleiben und wieder mehr ins Gespräch kommen in unserer Gesellschaft. Und jeder oder jede, die hier zuhört, kann dazu einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Denn Haltung bedeutet ja, habe ich am Beginn gesagt, handeln, wenn keiner hinschaut, dass wir auch sozusagen in die Bresche gehen für das Thema, dass wir eben auch für Anerkennung, für guten Service auch werben. Das heißt, dass Kundinnen und Kunden auch exzellenten Service, sympathischen Service, durchdachten Service, eine schöne Begegnung auch anerkennen und das ja auch einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sagen. Mensch, also ich sage das immer, weil ich mich immer so freue, wenn man eine gute Situation erlebt. Das ist einfach, macht das Leben schöner.
Ja.
Und den Wunsch habe ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie super Service erleben, sagen Sie es den Menschen, spiegeln Sie es zurück. Das ist ein Ansporn, eine exzellente Servicehaltung voranzutreiben und weiterzuleben bei jedem Einzelnen. Und da können wir ganz viel bewirken. Ich glaube, manchmal noch viel mehr bewirken, als wenn wir immer nur rummosern an Situationen, die positiven Dinge herausgreifen und vorantreiben.
Definitiv. Danke, Sabine. Und bis in zwei Wochen.
Bis dann. Danke dir, Kirsten. Tschüss zusammen.